Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Guten Morgen, mein Gast ist Historiker. Und wer jetzt an einen Bücherwurm oder alte Urkunden denkt, der irrt sich. Ich zitiere mal: Ich bin Christopher Clark auf der Suche nach den wahren Schätzen des Planeten. Mit diesem Begrüßungssatz seiner ZDF-Reihe Terra X kommt man meinem Gast wahrscheinlich ein bisschen näher. In Cambridge erreiche ich Christopher Clark an seinem Lehrstuhl für neuere europäische Geschichte. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Clark. Hallo.
Ich grüße Sie. Vielen Dank.
Wie Sie sich selber so sehen, das weiß ich ja überhaupt gar nicht. Wo fühlt sich denn eigentlich der Historiker Christopher Clark am wohlsten? Im Archiv, umgeben von Tagebüchern und Briefen, oder doch eher so, wie man sie im Fernsehen sieht, im Schatten von Pyramiden, von Schlössern, von Tempeln? Wo sind Sie am liebsten?
Also am besten wäre eine Mischung aus verschiedenen Gattungen sozusagen. Es ist schön, in den Pyramiden zu sein oder in Ecuador oder sowas. Das ist natürlich fantastisch als Abwechslung. Aber auf das Archiv möchte ich auch nicht verzichten und auch auf den Unterricht, das auch nicht.
Herr Clark, Sie sind ja ein Vielschreiber. Gerade ist Ihr neuestes Werk herausgekommen, Gefangene der Zeit. Geschichte und Zeitlichkeit von Nebukadnezar bis Donald Trump. Ich kann ehrlich gesagt so wenig mit dem Wort Gefangener mich anfreunden. Das entbindet so von Verantwortung. Warum sprechen Sie von den historischen Figuren als Gefangene?
Ich finde, zuerst sind wir alle historische Figuren. Wir sind historisch handelnde Menschen. Die Geschichte gehört nicht nur der Vergangenheit an, sondern ereignet sich auch in der Gegenwart. Also wir sind noch ein Teil der Geschichte und machen Geschichte noch mit. Aber wir sind gewissermaßen in der Gegenwart gefangen. Jedenfalls können wir uns gefangen fühlen. Wir können aus der Gegenwart nicht raus. Also erstens in diesem existenziellen Sinne. Aber wir können auch in einem anderen Sinne uns gefangen fühlen, nämlich, dass wir das Gefühl haben, die Gegenwart drückt auf uns. Sie ist nichts zu verändern. Sie wird immer so sein und aus ihr wird nie ein Entkommen sein. Und da kann für dieses Gefühl jedenfalls das Nachdenken über die Vergangenheit vielleicht ein Heilmittel sein, indem man sich geistige Ausflüge erlaubt.
Wobei, wenn ich zum Beispiel an Donald Trump denke oder an Nebukadnezar oder an Wilhelm II., alles Persönlichkeiten, die Sie ja darstellen, auch in Ihrem Buch darstellen, die sind doch nicht gefangen. Wer bewacht die? Also Sie könnten doch so handeln oder auch anders handeln.
Ja, das weiß ich nicht. Ich meine, sie sind sehr stark von ihrer jeweiligen Gegenwart geprägt, nicht? Also Wilhelm II. War ein dynastischer Herrscher, ist also geprägt von der politischen Kultur eines Staatswesens, eine Art, die es in Europa nicht mehr gibt, nicht? Eine preußisch-deutsche Militärmonarchie. Und sein Verhalten entsprach auch diesem Status.
Sie sagen in Ihrem Buch, drei Phänomene hätten schon immer Ihr Interesse geweckt: Religion, politische Macht und Bewusstsein der Zeit. Hat ja jetzt auch so ein bisschen schon angeklungen bei Ihnen. Wenn wir mal vor allem beim Phänomen der Macht bleiben und zwei Personen, die wir jetzt hier auch schon genannt haben, zwischen denen ziehen Sie Parallelen, nämlich zwischen Donald Trump und Kaiser Wilhelm II.
Hm.
Warum?
Ja, also,
die zwei miteinander vergleichen?
Also erstens sind diese zwei Persönlichkeiten sich sehr ähnlich. Also sie ähneln sich in vielen Aspekten. Man hat von dem Kaiser immer wieder behauptet, ihm würde es an Empathie mangeln. Er würde die Leiden der anderen immer mit einem kühlen oder beziehungsweise kalten Herzen betrachten. Er war indiskret. Wenn ihm eine Idee in den Kopf kam, dann blabberte sie einfach los. Er erzählte pausenlos über alle möglichen Themen. Er benahm sich auf vollkommen ungenügend, also auf Englisch würden wir sagen inappropriate, auf eine total unpassende Weise in der Gegenwart von ausländischen Staatsoberhäuptern. Genau das alles kann man von Trump sagen, nicht? Also dieser Mangel an Selbstbeherrschung, die Aggressivität, die begleitet von Nervosität, von einer Furcht vor der Demütigung, der Geltungsdrang, alles, was wir bei diesem Kaiser sehen, ist auch bei Trump zu erkennen. Und mir fiel das auf, weil als ich mich mit Wilhelm II., hatte man den Eindruck, als man die Literatur damals liest, dass Wilhelm II., so wurde er damals dargestellt, eine einmalig deutsche Stilentgleisung war. Eine Katastrophe, die eigentlich nur in Deutschland hätte passieren müssen, weil seine Persönlichkeit sozusagen die ganzen Deutschen, die Probleme des damaligen deutschen Daseins irgendwie zum Ausdruck brachten. Die Nervosität, die springende Unruhe, der Geltungsdrang und so weiter. Und jetzt sehen wir, dass auch eine reife, selbstbewusste Demokratie auch so eine Persönlichkeit, eine Ungeheuerlichkeit dieser Art, atavistisch wie sie ist, auch hervorbringen kann. Und es macht Wilhelm II. Nicht besser, als er ist, aber es ändert den Bezugsrahmen sozusagen. Es stört unsere Wahrnehmung.
Also Sie sagen, das macht Wilhelm II. Nicht besser. Hilft uns so ein Vergleich vielleicht im Umgang mit Donald Trump? Oder weist er uns auf etwas anderes hin, wenn solche Persönlichkeiten auftauchen? Ist die Demokratie in Gefahr beispielsweise? Ist die Politik in Gefahr? Ist die Gesellschaft in Gefahr?
Also jedenfalls, ich finde das auch richtig so, wir sehen die Demokratie als eine Verbesserung, nicht? Also ein Erkennen in diesem Übergang von der Militärmonarchie Preußens so in einer Zeit der offenen Demokratie, der liberalen Demokratie, sagen wir mal, eine lineare Entwicklung zum Besseren. Und das stimmt durchaus und das möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber Trump zeigt eben, dass Rückfälle möglich sind. Und man sollte sich also nicht in der Sicherheit wiegen, man könne einfach passiv zusehen und diese Gesellschaftsordnung würde dann für ewig weiter dauern. Das ist nicht so.
Diese Essays in Ihrem Buch, die sind alle vor Corona geschrieben worden. In Ihrem Vorwort weisen Sie auch darauf hin und beschreiben sich als den Professor, der während des Shutdowns die Zeit nutzt, sein Buch ordnet, Podcast-Gespräche führt. Wie schauen Sie denn als Historiker auf so eine Pandemie? Ich meine, es ist ja nun auch nichts Einmaliges in der Geschichte, hat sich immer wieder ereignet. Gehen wir anders mit ihr um als unsere Vorfahren?
Also was mir auffiel als erstes war die merkwürdige Zeitwahrnehmung, nicht? Also erstens meine eigene, aber dann habe ich festgestellt, ich war nicht der Einzige, der das so gesehen hat. Diese Entschleunigung, diese Verlangsamung der Zeit, dass die Zeit nicht mehr wie ein schneller Strom dahin floss, sondern sich gesammelt hat um die Aufgaben, nicht? Man kam zu einer Ruhe, die eigentlich bei aller Unsicherheit, die auch dabei war, kam man doch zu einer Ruhe, die ich seit Jahren nicht mehr kannte, nicht? Also man konnte langsamer lesen, länger nachdenken über die Fragen. Das war das Erste. Und das Zweite war natürlich, haben Sie vollkommen recht, also die Begegnung mit Pandemien, mit ansteckenden Krankheiten ist, ich würde sagen, vielleicht sogar die älteste Geschichte, die uns überliefert ist. Die reicht bis in die Anfänge der Menschheit zurück. Und diese Krankheiten haben, diese nichtmenschlichen Akteure haben uns immer begleitet. Das ist keine Frage. Aber interessant an der Covid-Krise, an dieser pandemischen Krise, war das merkwürdige Gemisch von Neuem und Altem, das auf einerseits natürlich ist so eine alte, sich immer wiederkehrende Geschichte ist, Pandemie, aber andererseits natürlich vollkommen neuartige Maßnahmen ergriffen wurden. Ich meine jetzt nicht die Maßnahmen zur Verhütung der Ausbreitung, denn sie waren alt. Sie stammten aus dem Mittelalter, Quarantäne, Social Distancing, also der soziale Abstand, die Schließung von Märkten und Kirchen und so weiter. Das hat man schon im 15. Jahrhundert in Florenz und Venedig und in vielen Städten des Osmanischen Reiches und so weiter, hat man damals genau das gemacht, wie wir heute machen. Aber die Reaktion der Staaten, also diese immensen Ausgaben, um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie zu dämpfen, das war was Neues. Also ich habe ein besonders interessantes Gespräch geführt mit Adam Tooze, mit meinem Kollegen und Freund in New York, an der Universität dort. Und er hat gesagt, also die Erfahrung einer pandemischen Krankheit mag alt sein, aber die wirtschaftliche, die finanzielle Reaktion der Staaten wäre was ganz Neues. Und wir hätten nie an diesem Punkt gestanden und wüssten auch noch nicht, was die Auswirkungen sein werden.
Herr Clark, zwischen 1985 und 1987, was für eine Stadt haben Sie damals erlebt?
Eine Stadt, die es heute nicht mehr gibt, nicht? Also West-Berlin.
Als Historiker ja nichts Neues.
Ja, das auch, das stimmt. Ja, nichts ist ewig, das lernt man als erstes durch das Nachdenken über die Geschichte. Ja, also West-Berlin war damals eine Art Exklave des Westens, so mitten in der DDR, umgeben von einer Mauer. Und für mich war das natürlich faszinierend. Ich kam aus einem riesigen Land, aus dem fünften Kontinent, wie man es manchmal nennt, Australien, wo es überhaupt keine politischen Binnengrenzen gab. Man konnte tausende von Kilometern fahren, ohne über eine Grenze zu kommen. Es sei denn, man überfuhr natürlich die Grenzen zwischen den Bundesstaaten, aber die waren ja kaum zu merken. Und das war für mich etwas ganz Faszinierendes, dass man, indem man von dem Westteil zum Ostteil der Stadt hinüberfuhr, fuhr man nicht nur in eine andere Stadt, in einen anderen Stadtteil, sondern auch in ein anderes Land und gleichzeitig in ein anderes Weltsystem. Und das war für mich also was absolut Faszinierendes. Und die Faszination hat mich nie eigentlich losgelassen.
Ich höre daraus auf jeden Fall, dass Sie das öfter gemacht haben. Sie haben also oft Ost-Berlin die DDR besucht?
Absolut. Ich würde nicht sagen, nicht so oft ich konnte, aber sehr oft bin ich dann rübergegangen, weil es war nicht nur eine Reise in den Osten, sondern es war auch gewissermaßen eine Reise in die Vergangenheit. Denn erst als man nach Ost-Berlin fuhr, entdeckte man sozusagen das preußische Berlin. Also das Berlin von West-Berlin war zwar eine sehr schöne stattliche Stadt, es gab auch ein paar ältere Gebäude, aber Preußen war kaum zu spüren. Also die Gegenwart Preußens war kaum mehr zu spüren. Aber im Osten natürlich hatte man das Forum Fridericianum, den Berliner Dom, das Nikolaiviertel. Da konnte man das noch sozusagen das Herz des alten Preußens schlagen, spüren. Das war auch ein Teil der Faszination.
Jetzt haben Sie das Stichwort gesagt. Ich habe mich nämlich eben gerade gefragt, wie kommt denn eigentlich ein Student aus Australien, in Sydney geboren, der sich fürs Mittelalter interessiert, wie kommt der an ein Stipendium der FU, warum geht der nach Berlin? Das hatte mit Ihrer Preußenliebe zu tun, oder? Wie sind Sie zu Preußen-Fan geworden?
Also ich bin nach Preußen gekommen, weil der DAAD, der Deutsche Akademische Austauschdienst, wofür ich ihm immer dankbar sein werde, mir ein Stipendium angeboten hatte für ein Jahr und dann habe ich das ein bisschen verlängern können. Und das hat mich nach West-Berlin gebracht. Ich hatte ursprünglich gedacht, ich würde in Paris vielleicht studieren. Ich war so wie alle Australier, in einem bestimmten Alter war ich Frankophiler, aber das Leben hat sich anders entschieden. Und ich kam dann nach West-Berlin und langsam wanderte ich dann ab vom Mittelalter, weil Berlin ist so modern und ist umhaucht von Mysterium der Moderne sozusagen. Die Stadt hat mich also gewissermaßen verführt in die Moderne und ich verließ dann, es war auch ein ziemlich schmerzhafter Prozess, das Mittelalter. Ich war nämlich sehr leidenschaftlicher Medievist gewesen, aber ich habe das dann aufgegeben und mich für die Moderne entschieden.
Die Moderne, und damit meinen Sie jetzt das Preußentum, ist ja auch irgendwie lustig, oder?
Ja, interessant. Also ich meine jetzt die Neuzeit natürlich. Also anfangen, sagen wir, also in Cambridge fängt die Neuzeit mit dem Jahr 1715 an, mit dem Tod Ludwigs des 14. Da hatte das die Geschichte des neuen Preußens sozusagen 1701, das Königreich Preußens, erst gerade angefangen. Also insofern, ja, das ist die preußische Moderne.
Und wenn ich Sie so höre, dann schwärmen Sie ja direkt. Also hat sofort was Schwärmerisches begonnen oder war das vielleicht auch ein bisschen... Ja, Irritation vielleicht ja auch. Sie kommen aus ganz anderen Zusammenhängen, haben sich für ganz andere Dinge bis dahin interessiert. Und dann der preußische Geist, ist der Ihnen sofort quasi in die Glieder gefallen?
Nein, nicht ganz. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt zurückschaue auf jene Jahre, dann was mir am meisten auffällt, ist mein Unwissen. Also ich wusste wirklich gar nichts über Preußen. Also ich musste alles noch lernen und erfahren und das habe ich natürlich nicht nur gemacht, indem ich das Forum Fridericianum oder den französischen Dom mir angeschaut habe, sondern auch durch die Romane von Fontane zum Beispiel. Fontane war für mich sehr, sehr wichtig, weil über seine Romane bekam ich dann auf einmal das Gefühl oder die Einsicht oder was auch immer, dass dieses verschollene Staatswesen nicht nur eine Armee hatte, sondern auch eine Seele. Diese Seele spürte man noch in den Romanen Fontanes. Das war natürlich ein großes Stück Verklärung auch mit dabei, nicht bei Fontane. Aber jedenfalls hat er irgendwie diesen Staat besungen auf eine Weise, die für mich verführerisch war.
Sie haben es ja schon selber gesagt, Sie sind in Sydney geboren, 1960. Wenn wir da mal hin zurück uns begeben, also vielleicht nicht ganz 1960, sondern in die 60er eben, was prägt Ihre Familie, Ihre Kindheit?
Also mein Vater war Geschäftsmann, meine Mutter war Akademikerin, studierte Psychologie, also hatte ursprünglich Latein gemacht als erster Studiengang und wählte dann die Psychologie und promovierte in der Psychologie. Also ein Gemisch aus Geschäft und Akademie. Und am meisten hat mich, glaube ich, geistig geprägt, hat mich wahrscheinlich die Schule, die ich besucht habe, Sydney Grammar School. Die war wirklich eine ausgezeichnete Schule mitten in der Stadt Sydney, die überhaupt eine sehr schöne Stadt ist. Und da war ein fantastisches Musikleben. Die hatten einen ganz tollen Chor. Das intellektuelle Niveau war sehr hoch. Also ich habe sehr wichtige und dauerhafte Freundschaften schließen können. Also ich bin bis heute sehr dankbar. Ich finde überhaupt, wenn man das Glück hat, die gute Institutionen sozusagen kennenzulernen, dann bringt das einem wirklich sehr, sehr viel. Und wir unterschätzen vielleicht, wie wichtig gute Institutionen sein können in der Bildung der Menschen.
Na, Sie haben es jetzt gleich gesagt. Ich habe Sie gefragt, was Ihre Kindheit, Jugend geprägt hat. Und dann haben Sie vor allem jetzt von der Schule erzählt. Das ist ja schon interessant, wie sehr Sie da also eben offensichtlich auch sich verorten. Sie sind dann, das hatten Sie ja vorhin erzählt, durch den DAAD aus Australien, also als Studierender weggegangen. Und Sie sind dann tatsächlich nie wieder so richtig zurückgekehrt, oder? Nach Australien?
Nee. Und das ist auch nicht so ungewöhnlich. Es gibt zum Beispiel sogar in Cambridge gibt es eine Art australische Diaspora. Also wir sind wie die Inder und die Chinesen und die Griechen, wandern wir so durch die Welt und bleiben dort, wo die Gelegenheit sich eben anbietet, sich zu entfalten. Ich hätte nichts dagegen gehabt, zurückzukehren, aber ich habe mich dann so vertieft in die Geschichte Europas, dass ich dann doch in der Nähe des Kontinents bleiben wollte. Mhm. Und es ergaben sich dann auch die Möglichkeiten, also hier zu bleiben, nicht auf dieser Seite der Welt zu bleiben.
Besonders sein monumentales Werk Die Schlafwandler hat den Historiker Christopher Clark weit über die Grenzen seiner Zunft bekannt gemacht. In diesem Buch, Herr Clark, darüber, wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog, so steht es im Untertitel, relativieren Sie die These, die Deutschen seien die Hauptverantwortlichen des Ersten Weltkriegs. Waren Sie sich eigentlich damals bewusst, was für eine Debatte Sie auslösen würden?
Eigentlich nicht. Ich meine, das wird sich vielleicht naiv oder sogar vornaiv anhören, aber das ist in der Tat so gewesen. Ich meine, wer hätte sich das so vorstellen können, wie es dann gekommen ist? Sie wissen ja, die normale Erfahrung des Akademikers ist natürlich, dass man ein Buch schreibt und das Buch geht danklos unter. Das ist ja das Schicksal der meisten Bücher und ich habe das erlebt, genauso wie meine Kollegen. Also, dass ein Buch solche heftige Reaktionen hervorruft, ist eher ungewöhnlich und unerwartet. Und ich habe auch mit dem Buch nicht provozieren wollen. Ich habe auch zum Beispiel also die alte These der deutschen Kriegsschuld nicht einfach weißwaschen wollen. Es war kein Freispruch, das ist manchmal behauptet worden, es ist kein Freispruch für die deutsche Regierung.
Es wird bis heute zum Teil behauptet. Ne? Ich habe neulich eine Anrufsendung gehört im Radio, da wurden Sie heute noch mit diesem Vorwurf konfrontiert.
Natürlich, immer wieder. Und es ist aber kein Freispruch und das lehne ich einfach ab, das ist halt falsch. Und die Deutschen tragen natürlich einen wichtigen Teil der Mitverantwortung an dem Ausbruch dieses Krieges. Aber dass Deutschland sozusagen als Sonne mitten in einem Solarsystem sozusagen allein entscheiden konnte, ob ein Krieg stattfindet oder nicht. Und dass die anderen Großmächte, also riesige Großmächte wie Russland, Frankreich, Großbritannien, Österreich, Ungarn, haben einfach da gesessen und gewartet auf die Nachricht, was Deutschland als nächstes macht. Das war für mich nie glaubwürdig. Und ich wollte sozusagen nicht Deutschland freisprechen, sondern ich wollte die europäische Geschichte dieser Krise aus dem Jahr 1914 schreiben. Ich wollte das Bild des Kriegsausbruchs europäisieren.
So wie Sie schildern, hatte ich die deutsche Debatte allerdings auch nicht wahrgenommen. Aber es war eben eine heftige Debatte hier in Deutschland um den Kriegstreiber Deutschland in den Ersten Weltkrieg, eine Selbstverständnisdebatte Deutschlands. Wie blicken Sie auf diese Auseinandersetzung Deutschlands mit seiner Schuld?
Ich würde sagen, ich habe ein ambivalentes Verhältnis dazu. Also einerseits ist es natürlich erfreulich, dass das Geschichte und historische Debatten, historische Fragen in Deutschland so ernst genommen werden. Das ist nicht überall der Fall und das ist ein Merkmal für die Reflexionstiefe sozusagen der Medien- und Wissenschaftslandschaft Deutschlands, dass Fragen über die Geschichte und wie sie gedeutet werden sollen und so weiter, sie werden als wichtig für die politische Kultur angesehen. Und das finde ich eine ganz tolle Eigenschaft der deutschen politischen Kultur und der deutschen Öffentlichkeit überhaupt. Und es ist natürlich für Historiker fantastisch, weil ihre Werke dann eine Resonanz haben, die sie in anderen Ländern nicht haben. Aber ich fand zum Beispiel die Behauptung, ich würde Geschichtsklitterung praktizieren oder ich würde den Ausbruch des Krieges als irgendwie hineinschlittern von willenslosen, unbewussten Zombies in einen nicht gewollten Krieg und so weiter darstellen.
Naja,
Das,
Schlafwandler,
also,
das Bild der Schlafwandler legt das so
ja,
nahe.
da, weil das Buch Schlafwandler heißt, dann müssen die Deutschen geschlafen haben. So war das überhaupt nicht gemeint. Das ist halt eine Metapher, keine Beschreibung. Aber der Schlafwandler ist einer, der meint, er kann was tun, er will einem Zweck nachgehen, aber er weiß um den äußeren Rahmen, den breiteren Kontext seines Tuns nichts. So kamen mir diese handelnden Akteure im Jahre 1914 vor. Sie meinten, ganz klug zu handeln, sie meinten, die Gefahren immer so zur Seite schieben zu können und haben derweil eigentlich die Risiken und die Gefahren immer wieder erhöht. Also sie waren nicht dumm, sie waren auch nicht blind, sie waren auch nicht eingeschlafen, sie gingen offenen Auges in diese Katastrophe, ohne richtig zu verstehen.
Es ist interessant, weil Sie jetzt gerade da gesagt haben, dass Sie doch, also dass Sie Deutschland sehr bewundern für die Art der Auseinandersetzung mit Geschichte, mit Schuld und so weiter, dass Sie das woanders überhaupt nicht so sehen. Dass Sie gleichzeitig aber sagen, Sie waren dann doch überrascht, dass in Deutschland eben diese Reaktion auf Ihr Buch kam. Weil man hat natürlich dann auch eine gewisse, als Historiker, wenn man eine These in den Raum stellt, eine gewisse Verantwortung für diese These, an der sich dann die Leute abarbeiten. Sie hatten ja noch ein weiteres Mal die Gelegenheit, mit so Ärger sich auseinandersetzen zu müssen. Ihr Gutachten vor 9 Jahren geschrieben über die Rolle der Hohenzollern,
Ja,
nämlich
ja.
des Kronprinzen Wilhelm von Preußen bei der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Das wird ja diskutiert, immer wieder im Zusammenhang mit den Entschädigungsforderungen der Nachkommen der Hohenzollern für enteignete Liegenschaften. Sie sagen aktuell, Sie würden Ihr Gutachten heute anders schreiben.
Ja,
Warum?
absolut. Weil die Wissenslage eine vollkommen andere ist, als sie damals war. Es stellt sich heraus, dass wir von den Handlungen dieses Kronprinzen, er war eigentlich gar kein richtiger Kronprinz, sondern ein abgedankter Kronprinz, Wilhelm, so gut wie gar nichts wussten. Also es gab ka kaum Forschung zu seiner Person, nicht? Er tauchte marginal auf in den wichtigsten Darstellungen dieser Zeit. Also insofern musste noch vieles über ihn rausgefunden. Ich habe natürlich eine gewisse Auswahl von Quellen besichtigt und ausgelegt, habe sie auch alle gelistet und habe ganz klar gesagt, dass im Falle, wo dann neue Quellen auftauchen würden, die in eine anderweitige Richtung deuten würden, die ich dann mein Urteil würde ändern wollen. Und jetzt hat sich die Quellenlage wesentlich vertieft. Es gibt insbesondere ein Dossier von Quellen, die zusammengestellt worden sind von Lothar Machtan, der so freundlich war, mir dieses Dossier zukommen zu lassen. Und ich habe mir das alles angeschaut. Und dann bin ich zum Ergebnis gekommen, dass mein Gutachten nicht grundsätzlich falsch war. Also der Kronprinz spielte in den Machenschaften um Papen, die Hitler in die Kanzlei gebracht haben, zum Reichskanzler gemacht haben, so gut wie keine Rolle. Er war dann weg vom Fenster. Aber in den früheren Monaten, so am Ende der Weimarer Republik, war er in den letzten 2 Jahren, sagen wir mal vor allem, der Weimarer Republik, war er konsequent und beständig beteiligt an Versuchen, die Demokratie zu zerschlagen. Also er war in der Hinsicht eine wichtigere Figur, als ich gedacht hatte. Und deswegen habe ich gesagt, also ich würde das Gutachten, wenn ich das heute schreiben würde, anders, eben anders schreiben.
Wie fühlen Sie sich als Historiker denn mit solchen, ja, mit solchen Aufgaben oder mit dieser, ja, ich habe es vorhin, glaube ich, Verantwortung genannt. Also weil Sie da ja jetzt nicht nur über Geschichte urteilen, sondern in politisches Geschehen ja durchaus eingreifen. Wollen Sie das oder ist das, kommt das so?
Eine Lösung zu finden, die rechtskonform ist und auch politisch tragbar ist, ist nicht die Aufgabe der Historiker. Das hat mit den Historikern gar nichts zu tun. Das ist eine Aufgabe der Juristen, der Gerichte, der Richter und der Politik. Aber was die Historiker doch tun können, ist aufpassen, dass diese Prozesse nicht aufgrund eines falschen Verständnisses der Vergangenheit zustande bringen. Die Aufgabe des Historikers ist es, aufzupassen, dass eine möglichst authentische Version des Geschehenen berücksichtigt wird bei diesen politischen und rechtlichen Prozessen.
Wir hatten gerade über das Werk Die Schlafwandler gesprochen, die Schlafwandler vom Historiker Christopher Clark. Und er beginnt sein Buch mit einer, ich sage mal in Anführungsstrichen, Klage, nämlich über das Überangebot an Quellen. Wenn Sie so in diese Quellen eintauchen, in Briefe und Tagebücher lesen, was passiert dann eigentlich mit einem, wenn man sich da so eingräbt?
Also erstens ist es das Gefühl, man lauscht bei Gesprächen, man hört mit sozusagen. Man wird dann gewissermaßen zum Spion. Das ist es, erstens das Gefühl der Nähe, dass man alles aus der Nähe erfährt und sich vertieft fühlt in der Situation, die man untersucht. Und das ist ein fantastisches Gefühl. Man kommt dann in einen tranceartigen Zustand, taucht in einen Traum unter. Es ist halt unvergleichbar. Das ist so ein Gefühl, aus sich selbst herauszukommen, sozusagen, in eine andere Zeit, unter andere Leute. Und das Fremde, es gibt immer was Fremdes in diesen vergangenen Situationen. Und dass man das Fremde irgendwie, trotz alles, was einem fremd vorkommt, sich doch da irgendwie heimisch fühlen kann.
Das heißt, Sie studieren die Quellen auch zum großen Teil selbst, also lassen das nicht durch Assistenten machen oder so?
Oh, das kommt darauf an. In der letzten Zeit natürlich habe ich überhaupt nicht ins Archiv kommen können, weil die Archive geschlossen sind und das Reisen sehr schwer war, falls niemand das gemerkt hat. Das war dann nicht möglich, aber wenn es geht, dann natürlich doch. Und nein, ich gehe selbst in die Archive rein. Ich habe nie so einen großen Stab von Forschenden gehabt. Das haben wir leider nicht in Großbritannien. Der Lehrstuhl, den es in Deutschland gibt, ist hier nicht. Also ich weiß noch, wie ein deutscher Professor mich mal gefragt hat. Also er hat bei mir im Büro angerufen, es hat niemand geantwortet. Dann hat er gesagt, was ist mit Ihrem Sekretariat, Herr Clark? Und ich habe gesagt, also Sekretariat habe ich keins. Das gibt's nicht. Aber Ihre Hiwis, Ihre Assistenten und so, nein, alles gibt es nicht. Aber woraus besteht dann Ihr Lehrstuhl, Herr Clark? Und ich habe gesagt, mein Lehrstuhl besteht allein und lediglich aus meiner Person. Und das ist in Großbritannien leider der Fall, nicht? Also wir müssen alles für uns selbst machen, inklusive die Briefumschläge lecken und mit Briefmarken versehen.
Das ist ein interessanter Einblick, den Sie uns hier jetzt liefern, auch wenn wir jetzt gar nicht am Originalplatz sind, sondern Sie uns zugeschaltet sind. Aber da kann man sich jetzt noch einiges vorstellen, die Briefumschläge, die da auf Ihrem Schreibtisch rumfliegen. Haben Sie mal ein ganz besonders tolles Original in Händen gehalten, eins, wo Sie sagen, das vergesse ich nicht?
Ich weiß noch, wie der damalige Direktor des Geheimen Staatsarchivs, Herr Professor Dr. Klosterhus, mir Zeichnungen aus Schlachten von Friedrich II. Gezeigt hat. Also da hat man gesehen, wie er anhand kleiner Skizzen gezeigt hat, so ähnlich wie heute ein Cartoon oder sowas, nicht wie ein grafischer Roman oder sowas, hat er dann den Verlauf einer Schlacht mit kleinen Zeichnungen sozusagen dargestellt. Das war spannend. Und ich erinnere mich auch an einen Tag, das sollte ich vielleicht nicht vor der Öffentlichkeit nicht sagen, aber ich denke, das ist jetzt verjährt. Ich saß mal in dem Archiv in Merseburg, wo damals viele preußische Akten waren. Sie sind inzwischen in Berlin umgelagert worden, aber damals waren sie in Merseburg. Und da gab es ganz tolles Personal, sehr nette Leute. Es war damals in der DDR, aber eine Klimaanlage hatten die nicht. Und es war ein unglaublich heißer Tag. Und alle schwitzten wie wahnsinnig. Und ich ging dann in den Waschraum, um mir die Hände zu waschen, mir das Gesicht so kühl abzukühlen und merkte plötzlich, dass etwas klebte, dass mir etwas an dem Arm klebte. Ich guckte mir das näher an und das war die Unterschrift von Friedrich Wilhelm III., also von dem preußischen König. Das war irgendwie abgekommen von dem sehr trockenen und vergilbten Seite, wo sie ursprünglich geschrieben worden war. Und dann bin ich dann natürlich sorgfältig zurückgegangen, habe diese Unterschrift wieder ad acta gelegt. Also das ist wieder angeklebt. Also das ist also diese Nähe sozusagen zu die Materialität der Geschichte, nicht, dass man etwas in den Händen hat, so ein Stück Papier in den Händen hat, auf die früher andere Hände gelegen haben. Und das ist was ganz Einmaliges.
Sie ziehen ja sich nicht in den Elfenbeinturm zurück. Sie wollen Geschichte ja durchaus populär machen, Geschichtsinteresse wecken. Angelsächsische Literatur schafft das ja doch oft sehr gut, indem spannend erzählt wird. Gleichzeitig muss man sich natürlich dabei dann auch reduzieren, fokussieren, vielleicht auch komplexe Zusammenhänge sehr durchschaubar machen. Ist das nicht auch so eine Grenzwanderung?
Es ist vielleicht eine Grenzwanderung. Es ist auch gewissermaßen da sind andere Sachzwänge dabei, wenn man versucht, ein Buch so zu gestalten, dass es interessant ist, sowohl für das breitere Publikum wie auch für die eigenen Kollegen. Also nur für das breitere Publikum wollte ich nie schreiben. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich wollte auf so eine Weise schreiben, dass es für die Kollegen lohnend ist und interessant und dass es dem Gespräch sozusagen ein Beitrag zur Erläuterung des Themas sozusagen in der Disziplin liefert, aber gleichzeitig lesbar und interessant ist für andere Menschen, die nicht unbedingt in der Akademie sind. Das ist also das Ziel. Das eine nicht loszulassen, nicht preiszugeben, aber gleichzeitig die Stimme an andere zu richten. Das kann man, wenn man schreibt, weil es stellt sich heraus, die Öffentlichkeit ist viel intelligenter, als viele Professoren meinen. Und die Leute können Komplexität ertragen und können ganz gut mit Komplexität leben. Das sieht man auch in ich weiß nicht, Netflix-Serien und die Sachen, die man im Fernsehen, diese langen Serien, die manchmal extrem komplexe Handlungen haben und trotzdem von Millionen gesehen werden. Also insofern, glaube ich, es ist kein Entweder-Oder. Entweder akademisch integer oder interessant und öffentlichkeitsoffen schreibt. Mit dem Fernsehen ist es was anderes. Da kann man natürlich nicht so erzählen wie vor einer Aula oder vor Studenten in einer Klasse oder sowas. Das geht nicht. Und bei einer Fernsehsendung ist man auch nicht der einzige Autor. Es gibt ja immer eine Vielzahl von Autoren. Die Texte, die dann entstehen, sind ein Mischprodukt aus vielen verschiedenen Impulsen und aus vielen verschiedenen Händen. Und insofern ist das was anderes. Da ist der Zweck eigentlich aufzupassen, dass man dieses Medium benutzt oder die Gelegenheit ergreift, auch komplexe Gedanken hinüberzubringen. Gedanken, die vielleicht ansonsten über diesen Weg nicht gehört werden, dass sie Gehör finden. Ich weiß nicht, ob ich das klar genug erklärt habe. Es ist aber etwas anders natürlich, als Bücher zu schreiben, wo man hofft, dass es vielleicht für eine breitere Öffentlichkeit auch interessant ist.
Ich spreche die ganze Zeit mit Christopher Clark und spreche ihn einfach mit Mr. Clark an. Müsste ich nicht eigentlich Sir Christopher sagen?
Nein, bitte nicht.
Wie lautet denn die korrekte Anrede? Denn Sie sind ja 2015 zum Ritter geschlagen worden.
Okay, ich meine, in gewissen Kontexten vielleicht würde das passen, aber niemand nennt mich Sir Christopher. Und das wäre mir wirklich leicht peinlich.
Wie war denn das aber tatsächlich? Sie sind von Queen Elizabeth II. Zum Ritter geschlagen worden. Was war das für ein Moment? Also wenn man jetzt mal mit anderen Auszeichnungen, die Sie ja auch sehr vielfach bekommen haben, vergleicht.
Oh, das ist sehr schön. Ich meine, das machen die auch sehr gut. Das ist wie auf geölten Rädern werden diese Tage organisiert. Man sammelt sich dann in kleinen gegliederten Gruppen und die Königin kommt hinein. Und also die ist eine sehr charismatische Person. Also sofort fühlt sich der Raum anders, wenn sie da ist. Und einer nach dem anderen geht vor sie und wird nach vorne gebeten und dann kriegt man echt also einen ziemlich harten Schlag, muss ich sagen, also ein Degen ist es nicht, sondern ein wirklich großes Schwert, ziemlich schwer. Es ist mich wundert, dass sie in ihrem Alter das noch so oft immer hoch und runter schwingen muss. Dann wechselt man ein paar Worte mit ihr und das ist immer sehr angenehm und sehr nett und dann geht man weiter und dann ist das vorüber. Und dann bei uns war es in Windsor Castle. Danach geht man in ein Restaurant oder sowas und nimmt dann Afternoon Tea, High Tea. Das war ein sehr, sehr angenehmer Tag.
Wie so ein historischer Moment für einen Historiker, oder?
Das Interessante ist, dass ich diesen Ritterschlag bekommen habe wegen meinem angeblichen Beitrag zu den britisch-deutschen Beziehungen. Und da bin ich auch sehr froh darüber und habe mich über die Auszeichnung sehr gefreut. Aber das ist dann natürlich umso schmerzlicher empfunden, als trotz meines angeblich so wichtigen Beitrags Großbritannien aus der EU ausschied.
Da hätten Sie sich also noch sehen, viel mehr bemühen müssen.
Genau. Also da hat das Individuum einen begrenzten Einfluss auf diese großen Zeitläufe.
Christopher Clark, für dieses Gespräch jedenfalls danke ich Ihnen sehr.
Ich danke Ihnen gleichfalls.